Rathaus Schöneberg, Berlin, Sitz des Berliner Abgeordnetenhauses und des Senats von Berlin, Platz der Willenskundgebungen der freien Bürger dieser Stadt. Der Präsident, meine Damen und Herren, hat im Laufe seiner Deutschlandreise manches Rathaus besucht. Manches Rathaus, das sich auszeichnet durch architektonische Schönheit und durch eine große und ehrenvolle Geschichte. Die Rathäuser in Köln, in Bonn und in Frankfurt. Aber im Vergleich zu Berlin haben wir so etwas nicht aufzubieten. Dieses Rathaus Schöneberg in Berlin ist im eigentlichen Sinne des Wortes keine architektonische Sehenswürdigkeit. Kein Gebäude, das für die deutsche Geschichte bis 1945 von historischer Bedeutung war. Es ist einfach, es ist schmucklos, es ist ein Provisorium und es soll auch weiterhin ein Provisorium sein. Es soll daran erinnern, dass das Rathaus diese Millionenstadt für uns heute unerreichbar ist, nämlich im östlichen Teil Berlins. Ich glaube, wir sollten in diesem Augenblick ganz besonders unsere Ostberliner Mitbürger grüßen, die am Lautsprecher und vielleicht auch am Fernsehen diesen denkwürdigen Tag für Berlin miterleben. Wir wissen, dass sie sich in der Vergangenheit mit uns verbunden gefühlt haben und auch am heutigen Tag. Sie haben auf unserer Seite gestanden, wenn die Menschen dieses freien Teils Berlin vor dem Rathausplatz zusammenkamen. Wenn ihre Bürgermeister zu ihnen sprachen, deren Namen mit der Geschichte dieser Stadt untrennbar verbunden sind. Namen wie Luise Schröder, Ernst Reuter, Otto Suhr, Walter Schreiber. Und es waren meistens die Stunden der Not, der Bedrängnis und des Protestes, wenn sich die Berliner hier zusammenfanden. An diese Stunden, an diese Tage, an diese Vergangenheit mahnt die Freiheitsglocke hier im Turm des Schöneberger Rathauses, die am 24. Oktober 1950 von General Klee, einem Freund dieser Stadt, dessen Verdienste schon ausreichend heute gewürdigt worden sind, im Namen von 17 Millionen amerikanischer Bürger übergeben wurde. Diese Freiheitsglocke im Turm dieses Hauses ist aber auch zugleich eine Art akustisches Symbol, nicht nur für die Zusammenarbeit, sondern auch für die tiefe und aufrichtige menschliche Freundschaft zwischen Deutschen und Amerikanern. Es ist die Gemeinsamkeit des Schicksals. Aber es ist auch die Hilfe, die Unterstützung, die die Vereinigten Staaten dieser Stadt angedeihen ließen. Eine Hilfe, die man jederzeit vielleicht in Zahlen, in Ziffern und Beträgen aufzählen könnte, von Gebäuden, Instituten, Einrichtungen und so fort. Aber es ist eigentlich mehr als diese materielle Hilfe. Es ist der offene, der liberale und vorurteillose Geist, der die Menschen beider Nationen hier verbindet. Und es ist die Kontinuität, die Beständigkeit dieser Unterstützung, die unabhängig ist von der jeweiligen Person des Präsidenten im Weißen Haus und seiner Amtszeit. Wir sagen das hier ohne Pathos. Und ich glaube, wir haben es auch nicht nötig, uns mit dem Vorwurf und vielleicht auch mit dem intellektuellen Snobismus der wenigen Gestrigen auseinanderzusetzen, die meinen, wir geben mit dieser engen und nach außen immer wieder demonstrierten Freundschaft unsere nationale Würde und Selbstständigkeit auf. Der helle und wache Geist dieser Stadt spürt sehr genau den Unterschied zwischen falscher und echter Freundschaft. Und Berlin erinnert sich vielleicht auch an diesem Tage an seine großen Freunde, an die großen Freunde, die es in der amerikanischen Nation besitzt. Wir erinnern uns an die harten und ernsten Tage nach dem 13. August, als Berlin sich in Bedrängnis auch auf diesem Platz hier zusammenfand und als es den unmittelbaren Gesandten des Präsidenten der Vereinigten Staaten hier begrüßte, den amerikanischen Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson. Wir erinnern uns, dass einige Wochen später der Bruder des amerikanischen Präsidenten, der Justizminister Robert Kennedy, Bob, nach Berlin kam. Und wir wissen noch, wie ihm die Herzen der Berliner entgegenschlugen, seiner jungenhaften Bescheidenheit, seinem zurückhaltenden und liebenswerten Auftreten. Aber wir erinnern uns auch an unsere amerikanischen Freunde aus der Geschichte Berlins von 1945 an. An General Hawley, den ersten Stadtkommandanten, einen Name, der heute in Berlin noch den gleichen Glanz besitzt wie seinerzeit. Wir erinnern uns an John McCloy, an den amerikanischen Hochkommissar, an Professor Conan, der als Hochkommissar seinerzeit auch für diese Stadt verantwortlich war und der heute als der Chefberater der Ford Foundation für europäische Erziehungsfragen Ehrengast dieses Tages ist und hier oben auf dem Balkon über der Tribüne unter uns weilt. Das alles sind Namen, die mit dem Namen der Stadt Berlin verbunden sind. Der Präsident war heute zum ersten Mal an der Mauer. Er hat sie mit eigenen Augen gesehen. Und wir alle wissen, dass die Entscheidung, die er damals traf, vielleicht die schwerste Entscheidung in seiner kurzen Amtszeit war. Der Besuch wird heute sicherlich der Erforschung seines eigenen Gewissens und eben der Erforschung eines Beschlusses gedient haben, über den eigentlich nur die Weltgeschichte richten kann. Der Präsident war am Checkpoint Charlie, an jenem Punkt, wo sich zum ersten Mal hier in der spannungsgeladenen Zeit nach dem 13. August amerikanische und sowjetische Panzer gegenüberstanden. Wir alle wissen, dass es damals darauf ankam, festzustellen, wie weit die Handlungsfähigkeit Ulbrichts in der Auslösung eines bewaffneten Konfliktes in Berlin geht. Das wollten die Amerikaner testen. Und der Mann, der damals die Sowjets in ihre vier Mächte Verantwortung zurückzwang, das war General Klee. General Klee, der sich dann als Ehrenbürger der Stadt Berlin verabschiedete und sagte, ich kann, nachdem die Krise vorbei ist, euch Berlinern von drüben eigentlich mehr nutzen als von hier. Er befindet sich heute in der Begleitung des amerikanischen Präsidenten. All das sind Gedanken, die vielleicht auch die vielen Hunderttausenden hier auf dem Rathausplatz in dieser Stunde bewegen mögen. Es ist ein sehr diszipliniertes Bild von einer fast beängstigenden Disziplin. Verhältnismäßig wenig Schilder und Transparente aus. Von der Front des gegenüberliegenden Hauses ein weißes, selbst hergestelltes Plakat. Kennedy, vergiss uns nie. Und ein anderes, kleines, auch mit Bleistift geschriebenes Plakat. Kennedy ist Dufte. Und jetzt scheint sich etwas unter mir zu tun. In dem Moment betritt der Präsident zusammen mit Willy Brandt das Podest vor dem Rathaus Schöneberg. Beide Männer gehen ein paar Schritte nach vorne, beide Männer in dunklen Anzügen. Der Präsident winkt in seiner typischen Haltung, die rechte Hand halb hoch erhoben und dann wieder zurückführend. Das ist Berlin vor dem Rathaus Schöneberg und in dem Moment beginnt wie erwartet auch hier der Konfettiregen. Ein Bild, das man, so glaube ich, ohne Übertreibung und Pathos sagen zu können, nicht vergessen wird. Hunderttausende von winkenden Händen, Flaggen, Taschen, Tücher, Zeitungen, ein einziges Meer von Händen, von bunten Farben, das Weiß der Sommerkleider und der Sommeranzüge, das Weiß und Bunt der jungen Mädchen. Immer wieder strecken sich die Hände entgegen und ich habe fast den Eindruck, als ob in diesem Moment doch die Barriere bis fast nach ganz vorn herangekommen ist. Als ob die Menschen einfach die Barriere nach vorne gedrückt haben. Der Präsident steht jetzt in der linken Ecke des Podestes, neben ihm der regierende Bürgermeister und die Zahl der Ehrengäste. Das dauert noch eine Zeit lang, bis dieser Jubel verebbt. Soweit man das von hier aus beobachten kann, glaube ich, ist Dieses Bild auch nicht ohne Eindruck auf den Präsidenten. Er zeigt zwar sein jungenhaftes und strahlendes Lächeln, aber dahinter verbirgt sich doch die innere Bewegung und die Anerkennung einer Sympathie, die ihm hier entgegengebracht wird. Entgegengebracht von einer Stadt, die nach wie vor die Hauptstadt unseres Landes ist.